Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbowinds in den Gamer-Netzwerken. Und wer auch in den Gamer-Netzwerken unterwegs ist, das ist mein Co-Host, bekannt im Gamer-Netzwerk als Säuli, im richtigen Leben als Thomas Seidler.
Salut zusammen.
Wie üblich, der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr alle News rund um Videospiele, aber auch PC-Games. Also das ist ein bisschen ein Unterschied gegenüber zum Beispiel der Fernsehsendung. Aber wir erzählen ja immer nur von dieser Webseite. Wir sagen, geht dort hin. Aber heute möchten wir euch auch wirklich mal Beispiel geben, warum ihr auf die Seite gehen sollt. Und jeder von uns hat sich eine News ausgesucht, die rausgekommen ist zwischen dem letzten Podcast und jetzt bei dieser Aufnahme. Und anfangen tut der Säuli.
Ich habe mir einen Launch-Trailer ausgesucht, und zwar zum Spiel Mercenary Kings. Das ist, sagen wir mal, 2D-Jump'n'Run-Shooter, wo man halt online-Coop spielen kann. Das gefällt mir sowieso. Und das sind halt so Spiele, die ich noch aus, ganz früher aus der Buddy so kenne. Da freue ich mich drauf, wie ein kleiner Doof. Und es könnte sein, dass wir dem auch noch ein Review bringen dazu.
Okay, Metal Slug-Fans sollen sich den Trailer auch einmal anschauen.
Genau.
Wissen Sie, um was das geht? Ich habe mir ebenfalls einen Trailer ausgesucht, und zwar Call of Duty Ghosts Devastation. Das ist der neue DLC, wo es jetzt aktuell für die Xbox 360 und Xbox One gibt. Warum haben wir den ausgesucht? Ich meine ja nicht unbedingt wegen den Maps. Nein, sondern der Predator ist den, ja, der Predator aus dem Kinofilm mit dem Arnold Schwarzenegger. Ich kann ihn, glaube ich, nicht spielen. Er ist einfach ein Gegner gespielt, habe ich ja selber auch noch nicht. Aber das sieht wirklich sehr cool aus. Plus, es gibt auch den bekannten Modus, wo man gegen Aliens kämpft, wo ja Ghosts dabei ist. Und da hat man jetzt sozusagen Season 2 drin. Also der Co-op-Part. Sehr, sehr cool. Und wir sind ja nicht allein auf Gamester TV. Nein, es gibt dort nämlich noch Games to Watch, die Fernsehsendung. Auf die möchte ich natürlich hinweisen, so viel Eigenwerbung muss sein. Beide Teile sind das. Der erste Teil, wo wir Konsolengames des Monats besprechen, und dann im zweiten Teil sind vor allem die Handheld dran und auch iOS-Geschichten. Es lohnt sich, das anzuschauen. Findet man auch auf der Webseite. Aber ihr hört uns ja wegen der Reviews der Games, und das machen wir wie üblich in der Gamers Launch.
The Razer uses Single-Stick-Control-Technology to dominate the skies. Exquisite, isn't it? Rousers are customizable, altering weapons, fuselage, and propulsion systems, and even soundtrack. Variety is the key to victory. In the event your rouser is damaged,
der Titel, den wir heute besprechen, heisst Luftrousers, ist ein Shoot'em-up, so eine Art Gravity-Shooter, entwickelt von Devolver Digital, published von Flambeer. Rausgekommen ist das Spiel für Linux, für Mac, für PlayStation 3, für PlayStation Vita und für den Windows, also für den normalen Windows-PC. Ist überall ein Download-Titel. Rausgekommen ist es am 18. März von diesem Jahr. Altersfreigabe haben wir keine gefunden. Wir haben es beide gespielt, und das auf der PlayStation 3 und auf der PlayStation Vita, weil dort ist es noch praktisch. Es ist ein Cross-Buy-Titel. Wenn man es für die eine von diesen zwei Konsolen kauft, kann man es auch auf der anderen spielen. Und kostet tut es, je nachdem, wo dass man es wie kauft, sagen wir so rund 10 Franken, das Spiel.
Flambeer, oder wie die heissen. Da, bei einem oder anderen wird es jetzt klingeln. Hat der Name schon mal gehört, und du sagst uns jetzt, warum.
Das ist ein Indie-Entwicklerstudio aus Holland, von zwei Studenten ist gegründet worden. Die haben schon mal einen sehr bekannten Titel gehabt, Super Crate Box, was so ziemlich für alle Plattformen gegeben hat. Und das Ridiculous Fishing von iOS.
So gut.
Wir, glaube ich, mal in einer Games-to-Watch-Sendung drin gehabt. Oder?
So gut, sage ich nur. So gut.
Okay. Und so Flambeer, die gelten, je nachdem, wen man fragt, das ein bisschen als Superstars unter den Indie-Entwicklern. Und das meiste, was sie rausbringen, wird sicher mal von der Presse und meistens auch von den Spielern gelobt.
Sie bringen vor allem Games raus, die vom Konzept her irgendwie einem uralten Klassiker ähnlich sind. Und dann tun sie ganz einen Haufen neue Features rein. So war das eben auch bei Ridiculous Fishing. Aber so ist das auch bei Luftrousers, weil es ist nämlich eigentlich ein klassisches 2D, ja, Shoot'em-up Ballerspiel, wo man von links nach rechts und von rechts nach links kann fliegen. Also es ist nicht irgendwie jetzt Gradius oder R-Type-mässig, oder vielleicht wer nicht so weit zurückdenkt. Cinemora ist ja auch so eins gewesen, wo es für die Xbox und für PlayStation-Plattformen gibt. Es ist ja also wirklich mehr so ein bisschen hin und her, ein bisschen Asteroids-mässig, kann man glaube ich sagen.
Ja, man kann sich auch gegen oben und gegen oben, also man hat auch gegen oben und beziehungsweise gegen unten gewisse Freiheiten. Unten kommt man irgendwann eins ins Wasser und oben ist irgendwann eins der Himmel fertig. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ja, die Steuerung ist schon ein bisschen wie beim Asteroids dann zumal. Also im Prinzip tut man einfach entweder nach links oder nach rechts drehen und Schub geben. Und Schub geben muss man halt immer, weil es hat halt noch Schwerkraft drin. Wenn man nichts macht, dann geht man einfach ins Wasser und dann macht man auch keinen Punkt.
Flappy Bird-Spieler auf iOS wissen, wie sich das anfühlt, wenn man einfach runterfällt. Also eben, man muss immer drücken, damit das Flugzeug wieder steigt. Aber man muss natürlich nicht wie eine, also immer wieder drauf drücken, sondern es reicht, wenn man einfach am Knopf bleibt. Also das ist immerhin sehr, sehr einfach gelöst.
Genau. Also Button-Masher muss man nicht.
Nein, auch nicht verschießen übrigens. Also ich habe am Anfang Button gemasht und dann habe ich gemerkt, mich auch draufbleiben, zumindest bei den Schüssen, die es Sinn macht.
Genau. Jetzt, wir haben ja so die alten Klassiker angesprochen, Gradius und so, jetzt, was wir hier zum Beispiel nicht haben. In diesem Spiel gibt es keine Power-Ups. Also man muss mit dem auskommen, was man am Anfang ausgewählt hat. Und man kann auch kein extra Leben oder irgendetwas kaufen. Man hat einfach ein Leben, das Spiel startet und wenn man den Flieger kaputt geschossen ist, ist das Spiel vorbei.
Aber das mit dem Leben ist eigentlich recht cool gemacht, weil man hat, ja, es ist, eigentlich kann man sagen, man hat wie ein Energieschild, das man am Anfang nicht sieht. Und sobald man getroffen wird, tut sich der Kreis ums Raumschiff immer weiter zusammenschliessen, wird immer enger ums Raumschiff um und dann weiss man, man hat immer weniger Energie. Und wenn das dann halt im Raumschiff endet, dann explodiert es und es ist fertig. Aber man kann den Balken bzw. den Kreis wieder vergrössern, denn dass man einfach nicht schießt, dann füllt sich das wieder selber auf.
Ja, und treffen sollte man sich natürlich auch nicht in dieser Zeit.
Das ist klar, ja. Aber es geht also relativ zügig.
Ja, ja, aber Gegner, vor allem wenn man, so, sagen wir jetzt mal, länger als 60 Sekunden spielt, der wird schon die ganze Zeit von links, von rechts, von oben auf einem geschossen. Da hat es verschiedene Schüsse verschiedenster Formen und Geschwindigkeiten auf dem Bildschirm. Da wird man dann schon relativ schnell mal entscheidend gebracht.
Der Schnitt sind bei 67 Sekunden pro Partie laut PlayStation-Blog. Okay. Die haben ja die Informationen, Spiele tut ja alles ins Netz senden mit all die Sachen. Und die wissen, also 67 ist der Schnitt, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie das mal veröffentlicht haben.
Ja, das kann ich, also, kann ich bestätigen. Bei mir sind die Spiele auch nicht viel länger gegangen. Also, beziehungsweise angefangen ist ja alles in die Hose gegangen, nach 10 Sekunden das Spiel vorbei.
Das ist klar.
Oder halt einen guten Lauf gehabt und dann hast du halt vielleicht 2-3 Minuten mal überlebt. Aber dann war es wirklich der ganz gute Lauf gewesen.
Ja, also die Schwierigkeit ist, besteht wirklich eigentlich in der Steuerung vom Raumschiff. Also es ist halt nicht so agil, so extrem schnell. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, was für Antrieb und so, dass man hat. Aber das macht es natürlich schwer, weil es eben, es hat die Gravitation drin. Man muss mal ab dem Schub gehen. Dann muss man sich, lässt man sich ein bisschen fallen, dann muss man drehen. Dann hat man unten im Wasser natürlich Schiffe, die kommen, die ballern. Und dann, wenn man die angreifen will, muss man halt relativ weit runterfliegen, bis man sie sieht. Weil es gibt einen grossen Unterschied. Ich kann nur das treffen, was ich sehe, mehr oder weniger. Und die Schiffe können einfach schon aus 3000 Meter Distanz auf mich schießen, dass der Bildschirm voller Schüsse ist und ich sehe keine Ahnung, wo die Gegner sind.
Und ja, eben, wie gesagt, du kannst es selber auch nicht erreichen. Das ist, also, das ist, das ist mir im Nachteil gegenüber dem Computer.
Kommen wir zum Wasser. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht gemacht, weil es ist nicht so, dass wenn man bei einem klassischen so Raumschiffspiel, wenn man dort einfach am Boden fliegt, explodiert. Man kann ins Wasser rein, man kann dann so, das Schiff kehrt dann eigentlich wieder aus dem Raumschiff oder der Flüger und geht wieder raus und man verliert zum Glück nur Energie. Also es ist nicht so, dass man dann komplett kaputt geht. Aber man kann das natürlich auch nutzen, indem dass man zum Beispiel Kamikaze macht, in das Schiff reinfliegt, sie explodieren und dann macht man im Wasser einen Drei, geht wieder raus. Oder es gibt auch zum Beispiel eine Fähigkeit, dort kommt man einen Motor rüber, mit dem kann man nämlich ins Wasser. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn es so 1000 Schüsse ist, kann man einfach mal runtertauchen, nimmt man keinen Schaden und dann taucht man wieder auf.
Ich habe es meistens eben als Deckung gebraucht, weil irgendwie zu viel los war, schnell eintauchen und irgendwo wieder rauskommen und dann abhauen. Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit dem Himmel oben. Das ist vom Prinzip her ist das gleich gelöst.
Ich muss aber sagen, ich bin meistens weiter unten, also eben auch eher auf Wasserebene, auf Seelevel, weil oben, es gibt auch Gegner grosse, aber die, unten ist mehr los. Auf dem Wasser ist einfach Action.
Ja, auf dem Wasser hat es halt kleine Schiffe, grosse Schiffe, ganz grosse Schiffe. Es gibt noch U-Boote, die mit Raketen auf einen schiessen. Also unten ist sicher mehr los als an der Obergrenze.
Ein kleiner Kritikpunkt für mich ist wirklich die Steuerung. Ich finde, sie funktioniert gut, aber man hätte sie eigentlich können besser implementieren können, als man sie jetzt hat. Weil auf eine Art fühlt es sich ja schon fast an wie ein Dual-Stick-Shooter. Man hätte jetzt also eigentlich die Schüsse auch auf den anderen Stick legen können. Man kann den zwar auch brauchen, um das Raumschiff noch ein bisschen zu steuern, aber ich finde einfach, da merkt man, glaube ich, ein bisschen Geschichte, dass das Spiel mal für das Flash, also für Adobe Flash gemacht worden ist, dass es halt wirklich nur einen Button hat zum Ballern und einen zum Schrauben.
Wegen dem Dual-Stick-Argument kann mir schon vorstellen, warum dass sie das nicht gemacht hat. Weil man kann ja nicht steuern, wo das man herschießt. Man schießt einfach in die Richtung, wo das Flugzeug schaut. Und das Flugzeug steuert man mit dem linken Stick. Darum haben sie vermutlich gesagt, ja, schießen ist jetzt einfach ein Knopf und nicht auf dem Analog-Stick, weil dort macht es. Sonst meinen die Leute plötzlich noch, man kann gegen Kinder oder gegen aufschießen, was du ja nicht kannst.
Nein, das kannst du natürlich nicht, ja. Aber es hat sich für mich irgendwie ein bisschen besser angefühlt. Weil ich kämpfe eigentlich ja nicht mit dem Ballern selber, sondern ich kämpfe die meiste Zeit eigentlich mit der Gravitation, mit dem Schiff richtig einlenken, dass ich den richtigen Winkel habe, dass ich das nächste Schiff, das dann im Wasser ist, dass ich das treffe. Und manchmal denkt es mir, hat man das steuertechnisch aus meiner Sicht im Jahr 2014 können besser lösen, aber sie haben es so gemacht, es funktioniert und das ist einfach meine Meinung.
Ich bin jetzt nicht so kritisch zur Steuerung, aber ich habe meine Probleme damit. Vor allem, ich kann ja das Flugzeug, das man hat, kann man customisen auf 3 verschiedenen Positionen. Das eine ist, wie gut das Panzer ist, was man für Waffen hat zum Schießen und eben auch der Schub. Und das je nachdem, wenn man zum Beispiel schwere Panzerung nimmt, dann dreht sich das Flugzeug viel langsamer. Und eben, wenn man dann auch so, wie du erzählst, mit der Gravitation muss arbeiten und, sagen wir mal, Schub gegen oben tät, ein bisschen drehen, dann darf man nicht zu weit rauf, dass ich das Schiff noch verwutschen kann, dass ich es da unten noch sehe, ist halt je nachdem, was man für Schub und was man für Panzerung dabei hat, fühlt sich die Steuerung extrem anders an.
Vielleicht hat man gar nicht müssen bei der Steuerung gross etwas ändern. Vielleicht hat es auch geholfen, wenn man einfach mit der Kamera ein bisschen rauszoomen würde. Dass man einfach ein bisschen mehr sieht. Weil das Sichtfeld vom Raumschiff selber ist einfach eben extrem klein. Die Schüsse kommen von tausenden Seiten, also von überall, von weiss nicht wo. Und eben selber darf man ja nur etwas treffen, wo man sieht. Das macht es natürlich auch nicht einfach.
Ja, eben, wie wir es gesagt haben, der Schwierigkeitsgrad ist recht hoch von diesem Spiel. Ich meine, 67 Sekunden im Schnitt pro Spiel. Dass man so etwas heute überhaupt noch verkaufen kann, ist ein Wunder.
Ja, altes Arcade-Spiel. Aber das, was du erwähnt hast mit dem Freischalten von den einzelnen Elementen, finde ich eigentlich noch cool, weil sich jedes Schiff, oder ich sage immer Schiff, es ist ja eigentlich ein Flugzeug, sich komplett anders anfühlt. Weil dann hat man plötzlich einen Laserschuss, oder man hat Raketen, Homing-Missiles, oder man hat irgendwie so einen grossen Schuss, wo man nur einen abschießen kann, und dann muss man sehr lange warten. Dann hat man im Body einfach einen stärkeren Body, der aber schwerer ist, wo dafür auch eine Atombombenexplosion noch auslösen kann, wenn man am Schluss kaputt geht. Und dann der Antrieb, da gibt es verschiedene eben, dass man ins Wasser kann, keinen Schaden nimmt, oder dass man einfach mit vollen Schub hat, oder sogar solche, die hinten rausschießen, dafür sind sie nicht so kraftvoll, man muss also den mehr schrauben, dass man überhaupt raufkommt, weil bei gewissen Schüssen merkst du es dann extrem, dass mit dem schnellen Antrieb kannst du dann davonfliegen und mit dem langsamen Antrieb siehst du, wie die Schüsse immer wieder näher kommen und du kommst einfach nicht vom Fleck.
Okay. Ja, ich glaube, es hat, glaube 125 Kombinationen, die man machen kann für das eigene Flugzeug. Man hat 3 Slots und je 5 Optionen. Also eine ist Standard und 4, die man noch je freischalten kann. Also für Abwechslung ist schon gesorgt.
Weil ja jede Option bietet neue Herausforderungen. Das Spiel hat nicht nur einen Highscore-Aspekt, sondern auch Herausforderungen, die die Leute kennen von Call of Duty, von Titanfall und so weiter. Muss das schaffen, dann gibt es irgendetwas. Jedes Teil hat seine eigenen Herausforderungen. Und darum macht es sowieso Sinn, dass ihr die immer wieder neu kombiniert oder nicht einfach immer nur mit eurem Superteil rumfliegt, ausser ihr möchtet Highscore machen. Aber durch das schaltet man eben das neues Zeug frei. Das finde ich eigentlich einen recht coolen Aspekt und ich glaube auch, dort merkt man den Unterschied, wie du und ich, glaube ich, gespielt haben. Ich habe so das Gefühl, du bist ein bisschen mehr der auf Highscore gewesen. Du hast zumindest einen recht hohen Highscore. Ich weniger Highscore, dafür habe ich viel mehr freigespielt.
Gut, ich habe einfach ein einziges Mal habe ich wirklich einen sensationell guten Lauf gehabt, wo ich jetzt nicht weiss, warum das so gut gelaufen ist. Und da bin ich selber eine Stunde gewesen, wie viele Punkte ich hatte.
Das ist nicht schlecht gewesen.
Es ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen Glückssache gewesen, weil man hat ja für den Score hat man so einen Multiplikator, wo man mit mit Treffer, mit, wenn man nicht zu lange wartet, bis man wieder irgendjemanden gekillt hat, recht ziemlich weit kann erhöhen. Und ich bin relativ lang mit einem hohen Multiplikator unterwegs gewesen.
Also das ist auch sehr wichtig. Das ist natürlich nicht mit jeder Waffe gleich einfach, aber der Multiplikator ist wirklich da für Punkte. Und auch die Herausforderung kommt ab und zu durch ein Schiff abschießen, wenn dein Multiplikator auf Max ist. Also auch dort, das wird recht gut alles gemischt. Und als Spieler ist man eigentlich immer wieder... Ja, hat man wirklich die neuen Herausforderungen. Also ich bin immer wieder schauen, aha, was muss ich machen? Ah, ich muss ein U-Boot killen. Und dann tut man sich natürlich in Taktik zu Weg legen. Also jetzt, weil das Spiel selber so chaotisch ist, tue ich das zumindest taktisch so angehen. U-Boot killen. U-Boot kommen so selten. Okay, ich nehme den Body, wo, wenn ich explodiere, eine Atomexplosion kommt. Weil dann kann ich zumindest als Kamikaze-Flüger in das Raumschiff. Ey, das U-Boot fliegen, Explosion, nehmen wir alles mit. Haben meine Herausforderung geschafft. Wunderbar.
Ja, noch Trophy geholt.
Das sowieso, ja.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie kommt das Spiel eigentlich optisch daher?
Das darf ich fast nicht sagen, aber ich finde, es sieht scheiße aus. Aber der Look selber, 16-Bit-Pixel-Optik in dem Sepia-Look, sagen wir doch dem, so das Vergilbte, das man von den Fotos
her kennt. Ja, Sepia, genau.
Und so sieht es etwa aus.
So ein bisschen gelblich-braun-grau.
Ja, genau.
Sieht einfach so aus wie ein vergilbtes Foto, das ihr von der Urgroßmutter irgendwo im Fotoalbum gezeigt bekommt.
Und gefällt dir das?
Mich stört es jetzt nicht speziell. Ich finde es, ja, es ist jetzt nicht super schön, aber...
Also es sieht jetzt nicht, es hat nicht einen coolen Look. Im Sinne von, es gibt ja so die 16-Bits, die Pixel-Optiken, die man heute ständig sieht auf iOS und so, die einen coolen Look haben, die ja dann auch ein bisschen hochauflösender sind. Also es sieht natürlich nicht aus wie auf dem NES. Und da finde ich wirklich, sieht es ein bisschen kloppig aus.
Es sieht von mir aus irgendwie aus meines, nein, ich sage es jetzt böse, auf dem Amiga 500 hat es wahrscheinlich Spiele gegeben, die besser ausgesehen haben. Also es ist irgendwo zwischen Commodore 64 und Amiga 500 von der Auflösung.
Ja genau, also es stört nicht, es ist aber einfach, es hat nicht den geilen Look. Also ich finde, in den Menüs mit den Figuren, die es noch hat, die zwar auch farblich gleich daherkommen, das sieht noch ein bisschen mehr aus. Es hat halt einfach nicht so viel zu bieten, das liegt aber auch natürlich daran, weil du nur 4-5 verschiedene Gegner hast, also noch... Ja, man denkt nach 20 Minuten, aber wenn ich ehrlich bin, vermutlich hast du nach 5 Minuten 90% von allen Gegnern schon einmal gesehen, auch wenn sie teilweise extrem schnell durchs Bild huschen. Eben optisch, da kommt generell nicht viel Abwechslung da.
Was im Spiel, jetzt mal einfach zu gut halten, ist, die Optik stört das Spiel nicht. Also weißt, ich habe jetzt, abgesehen von dem, was du angesprochen hast, dass man vielleicht einen grösseren Ausschnitt vom Spielfeld könnte sehen. Sie verdeckt nicht irgendwie die Sicht oder sie stellt nicht irgendetwas so genau dar. Das ist kein Problem. Also es sind noch nicht irgendwie 27 Overlays, die irgendetwas verdecken, was du möchtest unbedingt sehen. Von dem her gesehen, ich sage jetzt einfach mal, zweckmässig ist es.
Das ist klar. Also da gebe ich dir vollkommen recht, zweckmässig, aber einfach ich persönlich finde, es sieht... Ah, hast du ein schöneres gesehen von einem Indie-Studio. Und was mir auch komisch dunkt, ist, es hat auf der Playstation und auf dem PC jetzt ein 4:3-Format. Also es ist nicht Fullscreen, finde ich ganz komisch. Auf der Vita ist zumindest füllt es den ganzen Screen. Klar, da kann man sagen, das ist auch der oldschoolige Look, aber 4:3, nee, brauche ich heute mit meinen Glotzen einfach nicht mehr. Auf einem Monitor ist es weniger schlimm, der ist kleiner als ein grosser Fan. Musik, hast du etwas gehört?
Nein, weil ich habe meistens relativ leislich und ohne Kopfhörer gespielt.
Okay. Weil es hat nämlich ein Feature drin.
Ja.
Weil jedes Mal, wenn du ein Teil in deinem Flugzeug wechselst, tut sich auch ein Track im Musikstück ändern. Also somit hast du auch 125 verschiedene Musikstücke.
Okay. Das heisst, da man 3 Sachen austauschen kann, hat der Soundtrack 3 Tracks.
Ja, vielleicht hat er mehr, aber es wären einfach 3 nur geändert.
Okay, dann wären wir wieder bei 64, der hat auch 3 Spuren gehabt.
Ja, ich glaube, er hat mehr Spuren. Für mich ist es einfach so, ich habe das gelesen, cooles Feature, aber Musik habe ich ehrlich gesagt gar nicht richtig wahrgenommen. Ist vielleicht recht cool, aber ich habe keine Erinnerung an die Musik. Ich habe das nur wirklich nachgelesen.
Ich gar nicht. Und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass es ein völlig durchschnittlicher Soundtrack ist. Weil wenn die Musik schlecht ist, dann rege ich mich auf. Mhm. Und wenn sie wirklich super gut ist, wäre sie mir aufgefallen. Also muss sie irgendwo zwischen sein.
Ja, aber das ist eigentlich ja schade, wenn man bedenkt, dass sie eben so einen Aufwand betrieben haben, dass sich ja der Sound noch ändert. Und selber hat man so das Gefühl, aha, hätte ich das nicht gelesen? Hat es nicht gemerkt.
Hättet ihr den Podcast nicht gelassen, wüsstet ihr jetzt das auch nicht.
Auch noch ein Feature, wo jetzt für Hardcore-Spieler, zum Beispiel so wie du einer bist, durch den Hammer ist, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und im absoluten krassen Modus, dort ist der Screen einfach komplett voll, so wie bei einem Bullet-Hell-Shooter, also wo man wirklich nichts mehr sieht, ausser Schüsse.
Da habe ich mich noch nicht so weit gewagt, weil es braucht schon ein bisschen Nerven und Konzentration, das Spiel.
Kommen wir zum Fazit, oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du möchtest erwähnen?
Nein, ich habe fertig.
Ich finde, du ja auch, das Spiel ist ideal für unterwegs, für einen Handheld oder auch eben vielleicht für ein iOS-Device, für ein Android-Device, wo es ja noch nicht gibt, aber vielleicht rauskommt. Auf der Vita macht es Spass, eben die 60 Sekunden spielen oder 2 Minuten, das ist super, man schaltet dann die Vita schnell ab, schaltet sie wieder ein. Auf der grossen Konsole oder PC, ja, finde ich, habe ich weniger Fun. Also das Spiel ist natürlich genau gleich, aber irgendwie, da fehlt mir ein bisschen etwas, dass ich die kurzen Herausforderungen suche. Aber wer Fan ist von so Highscore-Spielen oder Herausforderungen will, der findet da etwas mit dem knackigen Schwierigkeitsgrad. Also für die ist es fast ein Pflichttitel. Ich selber bin einfach nicht richtig warm geworden. Also ich finde, sie haben alles richtig gemacht und doch haben sie meinen Nerv nicht getroffen. Sei es Optik, sei es Steuerung. Das ist für mich nicht super A-Turner gewesen. Aber trotzdem habe ich sie auch relativ lang gespielt und werde sicher auch wieder spielen, weil es dann doch irgendwie etwas hat, wo einem dann wieder lässt zurückkommt.
Ja, es hat schon so einen gewissen Suchtfaktor hat's eben schon drin, was die blöden Unlockables und die Achievements, die man holen kann, alles ausmachen, ist eben schon recht krass.
Ja.
Geht mir immer so.
Ja, das ist es bei mir ja auch. Oder? Es ist nicht, weil ich das Gameplay so geil finde, sondern ach komm, die Herausforderung, die 5 Schiffe in dieser Runde, das schaffe ich schon noch einmal. Und wenn ich dann das geschafft habe, kommt dann sowieso das Nächste, wo ich dann sage, der Säule, jetzt ist er noch vor mir in den Punkten, aber... Das kann nicht so
bleiben. Das kommt halt auch noch dazu, ja. Wie viele Punkte haben wir dem Spiel gegeben?
Wir haben dem gute 3,5 von 5 Serbia-Look-Punkte gegeben.
Hey, jetzt tun wir noch den Stil von unserer Webseite ändern. Lieber nicht. Gefällt dir nicht.
Da hat es 5 gebraucht. Gut. Heute haben wir noch 2 Spiele und das nächste Game, das wir ebenfalls in der Gamers Launch besprechen. Der nächste Titel ist First Strike. Das ist ein Strategiespiel von Blindflug Studios. Publisher ist Feinheit GmbH, rausgekommen für iOS und Android. Release-Datum ebenfalls wie das letzte Spiel am 18. März 2014. Auch hier haben wir kein Alter gefunden, beziehungsweise wir haben es gefunden, aber es ist so wirr und bei diesen iOS und Android-Devices, dass man das weglässt. Der Säuli hat das gespielt auf dem Nexus 7, also für Android. Besonderheit, zumindest ja, nein, überall. Es ist Universal, also man kauft es nur einmal. Ich muss nicht für die iPad-Version und für die Telefon-Version extra zahlen. Und der Preis ist auf beiden Plattformen ungefähr 4 Franken.
Du mal noch erzählen über Blindflug Studios.
Genau.
Schliesslich eine Schweizer Firma.
Ja, du sagst es. Die sind nämlich aus Zürich. Also das Spiel ist in der Schweiz entstanden. Ich glaube, das ist so auch mit so Geschichte, nicht Geschichte, Kunststudent irgendwie, weiss nicht was, hat man das irgendwie gemacht. Keine Ahnung. Also will mich noch nicht zu fest aus dem Fenster lehnen mit Falschaussagen. Aber auf jeden Fall kommt es aus der Schweiz. Es ist sogar nominiert für Best Upcoming Game für die IMGA Awards 2014. Also das heisst schon mal etwas, sicher kein schlechter Titel. Und First Strike. So viel kann ich schon spoilern. Es geht um einen nuklearen Krieg. Und das Thema passt nicht jedem, aber keine Angst. Die Entwickler wissen das auch und spenden ein Viertel von der gesamten Einnahmen, die sie machen, an die Organisation ICANW und Green Cross. Also immerhin machen sie da noch etwas Gutes, auch wenn die Welt zu Boden nuken.
Ja, man nuket ja die Welt nicht zu Boden, man nuket nur Gegner zu Boden, dass wir am Schluss noch die Einzigen sind, die überlebt haben. Wobei, wenn man nicht aufpasst, ist das eigene Land auch schon rechts eine Bombe.
Sag uns mal etwas, um was geht es? Wie muss man sich das vorstellen, das Nuke?
Vielleicht kennen ein paar Leute DEFCON als PC oder als Linux-Spiel. Ich glaube, für Mac hat es auch gegeben. Man hat die Darstellung, die man sieht, ist eine Weltkugel. Man kontrolliert das Land. Also, es ist, muss ich gerade sagen, das Spiel ist, hier ist nur ein Singleplayer. Also, man kann nicht gegen Kollegen oder Finder spielen, für die menschliche. Ist schon ein Echtzeitstrategiespiel. Und ja, man hat einfach die Weltkugel mit seinem Land, das da dargestellt wird. Und jetzt geht es halt darum, Atomraketen zum Gegner rüber zu schicken und den möglichst zu vernichten, bis er aufgeht. Beziehungsweise zu verhindern, dass man selber bereicht wird von Atomraketen.
Lass mich raten, da muss man viel mit Zahlen arbeiten, Sachen umschieben. Also, es ist nicht in dem Sinn Action-Gameplay.
Am Anfang nicht, aber es kann relativ schnell mal hektisch werden, weil das Gameplay ist ja so, das sind eigentlich nicht Länder, sondern Provinzen. Sagen wir jetzt, USA ist wahrscheinlich irgendwie in 20 Felder unterteilt. Und man kann einfach in jedem Land, das Spiel läuft Echtzeit mit, also man kann nicht pausieren und Befehl geben, also die Zeit läuft immer weiter. Man kann einfach ein Land auswählen und dann kann man dem einen Auftrag oder einen Befehl geben. Das kann jetzt sein, bauen Atomraketen oder erforschen neue Satelliten. Erobern danach das Nachbarland und so weiter. Das sind so, was kann man noch machen? Angreifen, verteidigen. Und was das Hektische ausmacht, ist, wenn man einem Land mal einen Befehl gegeben hat, was soll machen, dann macht es das und man kann nicht abbrechen oder irgendwie sagen, jetzt will ich etwas anderes machen. Und dann, hat man halt, dann muss man sich immer ein bisschen überlegen, ja, wenn ich jetzt mit allen fünf Ländern etwas am Forschen bin, und der Gegner schießt jetzt gerade eine Atomrakete auf mich, den kann ich mich nicht mal verteidigen. Das ist ein kleines Abwägen, was man macht. Und das krasse Manöver, das es halt gibt, nennt sich First Strike, also der erste Schlag. Und dann schießt der Gegner oder mehr auf einen Gegner mit allen Raketen, die man gerade zur Verfügung hat. Auf gut Deutsch, alle Länder haben irgendetwas gemacht. Und wenn dann dort die Antwort kommt, dann hat man die Hose drunter und man stirbt selber ab.
Wie lange geht das, wenn man so einen Auftrag gibt? Sieht man das, wenn ich jetzt etwas gebe, okay, ich muss 5 Minuten warten, oder wie ist das gelöst?
In der Zeit wird es nicht eingeblendet, aber es hat einfach immer ein Bälkchen, das sich füllt. Und mit der Zeit kann man die man muss halt immer ein bisschen schauen, wie schnell das sich das füllt, und dann kann man die etwa abfingeln, das geht jetzt 20 oder 50 Sekunden. Weil je nachdem, ich sage jetzt mal, wenn man schon relativ viel geforscht hat, ICBM, also so eine interkontinentale Atomrakete bauen, geht die extrem schnell. Aber vielleicht jetzt allerbesten Stufen vom Überwachungssatellit erforschen, das kann relativ lang gehen. Aber es wäre ihm nicht gesagt, es geht jetzt 35 Sekunden. Wir müssen selber schauen und wieder kontrollieren, ob er jetzt fertig ist oder nicht.
Wenn du Provinzen erobert hast, kannst du die dann nachher auch gerade einsetzen, dass die weiter forschen oder für dich?
Jawohl. Also wenn man sie erobert hat, dann hören sie einem. Dann sieht man, wie viel Silo das man zur Verfügung hat, also wie viele Raketen das man dort stationieren kann. Weil das macht auch noch einen Unterschied. Wir haben auch noch Cruise Missiles. Und die kann man brauchen, für Raketen abzuschießen, die der Gegner auf einem schmeißt. Aber das muss man alles von Hand machen. Und darum, wenn man jetzt, sagen wir jetzt mal, nur Nordamerika mit Kanada kontrolliert, dann ist das relativ übersichtlich. Auch auf dem Tablet von der Bildschirmgröße sehe ich alle Länder und dann kann ich dort gut hantieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Südamerika erobern, dann hat es einfach schon nicht mehr Platz auf dem Bildschirm. Und dann bist du die ganze Zeit um hin und her scrollen, ein bisschen am Fummeln, am Drücken. Dann kommt der Alarm, oh, jetzt kommt noch eine Rakete, oh, jetzt kommt noch eine zweite Rakete. Dann fährst du an versuchen und dann ist der relativ schnell extrem hektisch.
Das klingt für mich jetzt aber eigentlich, es wäre das noch recht cool, gegen Kollegen zu spielen. Es geht ja leider nicht, aber wie ist denn... Ja, ich würde jetzt nicht KI sagen, aber wie gut tut sich der Computer das Ganze einmischen?
Er ist eigentlich recht schlau, er hat einfach gewisse berechenbare Aktionen, die man ausnutzen kann. Also wenn ich jetzt einen First Strike, ich habe jetzt mal eine Runde gespielt, wir haben ja verschiedene Schwierigkeitsgrade, ich habe natürlich Dummies genommen, das ist am einfachsten, mit 3 Ländern auf dem Globus und Brasilien hat es auch gegeben als Gegner. Dann habe ich gegen die einen First Strike gemacht und dann kommt einfach der First Strike zurück. Und das war jetzt immer so, wenn du First Strike machst, kommt einer zurück. Da kannst du jetzt einfach drauf bauen. Aber sonst sind die gut expandieren, sie probieren noch zu verteidigen, je nach Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. KI ist eigentlich überraschend gut, sage ich jetzt mal.
Wenn ich spiele zu Ende, wir haben ja in einer der letzten Folgen Plague besprochen, dort hat alles tot sein. Wie sieht es da aus?
Hier geht es einfach darum, dass man selber überlebt, beziehungsweise dass man alles kaputt schießt, was der Gegner hat. Weil da ist das Spiel relativ gnadenlos. Wenn ich jetzt auf Brasilien anschauen, wie bei diesem Beispiel bleiben, da sind auch Großstädte eingeblendet, ob die schon gebracht worden sind oder nicht. Und die muss man eigentlich dann auch anvisieren mit den Atomraketen, weil einfach gesagt, je mehr Leute dass man am Gegner umbringt, desto eher geht er drauf.
Ah, okay.
Und das ist natürlich eine Grossstadt wie Tokio oder Rio de Janeiro. Dort muss unbedingt eine Atombombe drauf und das gibt viel Schaden.
Gibt es auch noch grafische Effekte oder so, wenn da etwas in der Stadt passiert?
Nein, also die Städte selber sind einfach ein Symbol auf der Karte, aber man sieht halt die Raketen, wie sie über den Globus fliegen, um die Erde, um die Laufbahn, die sie haben, die Atompilzchen und die Explosionen werden auch dargestellt. Aber man sieht jetzt die Häuser, die zusammenbrechen oder irgendwie etwas wie aus Armageddon oder so.
Also mehr eigentlich eine Optik, wie man es teilweise von Nachrichtensender kennt, wenn sie so ein Globusbild einblenden und für News und so weiter.
Ja, genau. Oder während dem Irakkrieg, wenn sie sagen, die Flüge sind von da nach da geflogen und dort hat es geklopft und dann wird das Explosion gezeichnet. Hier ist es grafisch schon ein bisschen aufwendiger. Also mein Nexus 7 ist recht warm geworden und hat extrem viel Akku gefressen, wenn viel gelaufen ist. Weil das Ganze eben, man kann halt immer rausscrollen, reinscrollen, zoomen, umdrehen. Von 3D ist es, glaube ich, schon recht aufwendig gemacht.
Ah, okay. Aber es ist jetzt nicht tausendmal geiler als zum Beispiel Google Earth oder so, sondern eben so ein bisschen die Richtung.
Nein, also so Satellitenoverlays oder Wettereffekte und so Sachen hat es nicht drin. Wir erkennen jetzt einfach, ob ein Land verstrahlt ist, wenn es mal von einer Atombombe geprägt worden ist oder wenn es ein Raketensilo hat, wie viel das es dort hat. Das sind aber eher so ein bisschen symbolische Einblendungen.
Okay. Ja, das klingt schon interessant. Für mich kommt vor allem der Film Wargames in Sinn, thermonuklearer Krieg.
Ja, es ist so ein bisschen DEFCON und Wargames, so ein bisschen gemischt, ja. Wobei, aber hier, man hat jetzt nicht, wie zum Beispiel im DEFCON, einen Flugzeugträger oder U-Boot, den man kaum befehlen kann. Man hat wirklich einfach nur die einzelnen Länder, Provinzen zur Verfügung, die man befehlen kann. Und man hat nicht irgendwelche Armeen oder so, die man herumschieben.
Was ist dein Fazit?
Im Moment ist es für mich noch eine sehr grosse Herausforderung, weil ich finde, das Takt ist wirklich recht anspruchsvoll und ich habe den Trick noch nicht draussen, wie ich den Computer immer schlagen kann. Die Darstellung ist eigentlich noch recht hübsch mit dem Globus, mit den Raketen, die wir fliegen, mit den Abwehrraketen. Da kann man eigentlich, es ist ja so deutlich mehr als einfach so Vektorgrafik. Es ist sicher nicht jedermanns Geschmack, es ist doch ein recht makabres Szenario. Kaltkrieg ist vorbei. Darum ist ja der Bösewicht auch Nordkorea, kann man auswählen als Land. Das ist dort Impossible-Schwierigkeitsstufe, wenn man mit denen spielt. Und bei mir ist es aufgefallen, ich hatte zwischendurch ein bisschen Mühe mit der Steuerung, vor allem, wenn viel gelaufen ist. Weil wenn man so ein Land auswählt, dann kommt so wie ein Ring rundum mit den Befehlen, die man geben kann. Und das ist aber immer der Perspektive bzw. am Globus angepasst. Das ist dann auch so wie ein Papier, das sich über die Weltkugel leid. Und je nachdem, aus welchem Winkel dass man dann auch so ein Land anklickt, ist das Menü ein an einem anderen Ort und der Backbutton ist in der Mitte, den muss man ja zuerst wieder brechen. Und wenn es dann hektisch wird, bin ich doch recht am Umfummeln und dann zwei, drei Mal geflucht wie ein Matros.
Aber bist du zufrieden mit dem Game?
Ja, doch, ich finde es gelungen, so ist es nicht. Es ist einfach, ich werde dieses Mal, für das haben wir jetzt nicht ein teures Gerät kaufen, ich müsste dieses Mal auch ein bisschen auf dem neuesten iPad oder so spielen, ob es dort vielleicht ein bisschen zackiger reagiert. Weil es fehlt so ein bisschen, wie mit der Apple-Welt, die Snappiness.
Ja, es klingt interessant. Es ist wieder eben ein makabres Game. Du suchst da ein bisschen die Makaberen aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Mal werden My First Waterboarding besprechen oder so etwas.
Ja, das vielleicht nicht gerade, aber mein Ponyhof werde ich sicher nie besprechen in einem Podcast.
Das ist so, ja. Nein, du hast natürlich gerne einfach das Taktische und da bietet sich natürlich so ein Szenario hervorragend an. Okay. Dann danke dir für die Ausführungen, Säuli.
Bitte gern geschehen.
Danke den Zuhörern fürs Zuhören. Eben, es ist heute ein bisschen anderer Podcast. Ihr hört heute auch mal ein bisschen mehr Nebengeräusche, ein bisschen mehr, wo wir uns vielleicht reinreden. Weil, es ist auch ein ganz neues Feature, ich schneide den Podcast nämlich gar nicht mehr, damit das Zeug schneller rauskommt. Ich tue nur noch die beiden Tonspuren zusammen, zack, direkt raus.
Gering ab und aus Äckle.
Genau, das ist einfach am Stück ein bisschen mehr Erlebnis. Ich nehme natürlich immer noch das Recht vor, ab und zu das Recht raus, ab und zu etwas zu schneiden, wenn es dann ganz schlimm ist. Aber jetzt in dem Fall lassen wir das einmal so, weil ich glaube, die Tonqualität ist ja in Ordnung und das und vielleicht mal etwas reinreden, das ist ja nicht so schlimm. Gut, dann danke, wie schon gesagt, allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ciao zusammen.